Eine Welt, viele Probleme. Der Radio 1 Talk zum Global Solution Summit mit Katja Weber.
Die Hütte brennt. Krieg in der Ukraine, Klimawandel, Pandemie. So viele Probleme, so viele Menschheitsprobleme zur selben Zeit. Der Ökonom Jeffrey Sachs hat sein gesamtes Berufsleben mit kollabierenden Systemen und Fragen wirtschaftlicher und nachhaltiger Entwicklung verbracht. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat er zu knallharten Privatisierungen geraten und wurde dafür auch kritisiert. Auf die Frage, was jetzt hilft im Umgang mit Russland, sagt er, Sanktionen schon mal nicht. Er setzt auf diplomatische Lösungen und trägt diese Haltung sicher auch als Gast auf den Global Solutions Summit. Wieso? Das besprechen wir mit ihm auf Radio 1. Welcome, Mr. Sachs.
Thank you very much. Good to be with you.
Im Interview mit dem Spiegel haben Sie Anfang des Monats gesagt, massive Sanktionen gegen Russland, die seien gefährlich. Wie hätte denn der Westen sonst reagieren sollen? Also weiter Handel und Austausch treiben, als wäre nix?
Sanctions are
Sanktionen sind ein Mittel, aber sie müssen mit Diplomatie gepaart werden. Mein Standpunkt war, dass Sanktionen den Krieg nicht beenden werden. Sie werden die Ukraine nicht retten. Und sie werden massive Effekte und Gegeneffekte auf die gesamte Welt haben. Darum müssen wir Sanktionen und Diplomatie verbinden. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass, wenn wir nur genügend Waffen in die Ukraine liefern und richtig harte Sanktionen verhängen, dass das allein Putin besiegen und den Konflikt beenden würde. Ich argumentiere, dass wir uns auf Frieden verständigen müssen.
To terms on peace.
Mhm. Aber die Sanktionen, die zeigen ja Wirkung. Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück und die russische Wirtschaft nimmt Schaden.
They have an adverse impact for sure.
Sie haben sicher einen nachteiligen Effekt. Aber wir sehen auch, wie die Zerstörung der Ukraine weitergeht. Das ist entsetzlich. Die Sanktionen werden das Töten nicht stoppen. Die Sanktionen werden nicht die Flut von Flüchtlingen stoppen. Ich sage nicht, dass wir auf Sanktionen verzichten sollten. Ich sage, wir sollten die Suche nach einer diplomatischen Lösung verstärken. Denn ich denke, es gibt eine diplomatische Lösung. Basierend auf der Idee einer Neutralität der Ukraine, basierend darauf, dass man die gefährliche und provokative Idee eines NATO-Beitritts der Ukraine wieder vom Tisch nimmt. Dieser Punkt wird den Ausschlag für diesen entsetzlichen Krieg gegeben haben. Nicht, dass ich Putin die Verantwortung für diesen Krieg absprechen möchte, aber ich sage, uns steht auch der Weg der Verhandlung offen.
Wenn wir nochmal einen Blick zurückwerfen, was ging schief in unserem Umgang mit Russland, aber vielleicht auch in unserem Umgang mit der Ukraine?
Da ging jede Menge schief. Und viel davon geht auch nicht auf das Konto des Westens. Viel davon ist einfach kriegstreiberisches Verhalten von Putin. Aber wenn wir 32 Jahre zurückblicken, erinnern Sie sich, wie Außenminister Genscher versicherte, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde? Das war eine klare, gut verständliche Aussage. Dann in den 1990er Jahren startete Präsident Clinton die NATO-Erweiterung. Darüber waren die Russen natürlich nicht glücklich. 1999 haben die USA mit ihren Alliierten dann Serbien bombardiert. Darüber war Russland, inzwischen unter Putin, noch weniger erfreut. Dann folgte eine ganze Serie von Kriegen im Mittleren Westen, in Afghanistan, im Irak, die geheimen CIA-Operationen in Syrien, die NATO-Mission in Libyen, die zeigte, dass die NATO leider nicht nur ein Verteidigungsbündnis ist. Sie ist auch ein offensives Bündnis.
Then in 2014.
2014 halfen die USA dann im Grunde genommen bei dem Sturz des prorussischen Präsidenten. Und das, nachdem man 2008 das Versprechen gegeben hat, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied werden wird. Ein sehr provokatives und unkluges Versprechen, das damals George W. Bush abgegeben hat. Dann, nach dem faktischen Sturz des prorussischen Präsidenten, also dem Regimewechsel in der Ukraine, begannen die USA und seine Alliierten zwischen 2016 und 2020 jede Menge Waffen in die Ukraine zu liefern.
Then, when President Putin said,
Als Präsident Putin dann sagte, stopp, unsere Sicherheit ist bedroht, die NATO darf sich nicht bis zur Ukraine ausdehnen und hat das auch mehrfach versprochen. Präsident Biden sagte, nein, das steht nicht zur Verhandlung. Die Ukraine hat das Recht, was meint, die USA haben das Recht, sich bis zur Ukraine auszudehnen. All das lässt sich so zusammenfassen. Unser Verhalten war sehr arrogant, sehr unklug. Es war sehr provokativ. Es geht nicht darum, dem Westen die Schuld zuzuweisen, aber es geht darum zu zeigen, dass es einen klügeren Weg gibt, der auf Abstand basiert. Insbesondere ist darauf zu achten, die NATO-Kräfte und die der Russen räumlich voneinander getrennt zu halten und nicht provokativ zu sagen, die Ukraine gehört zu uns. Sie sollte niemandem gehören. Sie sollte ein neutrales Land sein, wie Finnland, wie Österreich. Das wäre der umsichtige Weg zum Frieden.
That's the prudential path to peace.
Sie sagen, wir müssen einen weiseren Kurs einschlagen und Sie setzen auf Diplomatie. Was genau bedeutet das? Wie sollte sich der Westen oder ganz konkret, wie sollte sich Deutschland angesichts des Krieges verhalten?
I think Germany has a very constructive role to play.
Ich glaube, Deutschland muss eine sehr konstruktive Rolle spielen. Deutschland ist sehr rational und gut darin, einen konstruktiven Ansatz zu finden. Ich glaube, der laufende Dialog von Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron mit Präsident Putin ist ein sehr wichtiger Kommunikationskanal. Was ich persönlich gern vermittelt hätte, ist, dass der Krieg aufhören muss und dass Russlands Sicherheitsbedenken ernst genommen werden müssen. Dass die Ukraine tatsächlich ein neutrales, aber souveränes Land werden kann und sollte. Und eines, das geschützt wird gegen einen solchen entsetzlichen Krieg. Dass die Kämpfe aufhören müssen und dass praktische Lösungen gefunden werden können. Sogar gemäß dem Minsker Abkommen für die Donbass-Region. Und es können Regelungen für die Ukraine gefunden werden. Wir finden einen Weg, ohne dass Millionen von Menschen vertrieben werden und so viele Menschen sterben müssen und ohne diese unglaubliche Zerstörung des unmittelbaren Territoriums der Ukraine. Und ich glaube, dass Bundeskanzler Scholz eine besonders konstruktive Rolle darin spielen kann. Die Vereinigten Staaten waren zu expansiv, zu wenig aufmerksam gegen Russlands fortlaufenden und immer wiederkehrenden Bedenken. Kommt nicht an unsere Grenzen. Das wird der Bundeskanzler sehr wohl beachten.
Sie sagen, wir müssen im Gespräch bleiben. Und Sie haben auch gesagt, der französische Präsident Macron, der deutsche Bundeskanzler Scholz, die wiederum müssen im Gespräch bleiben mit dem Kreml, mit Putin. Aber die reden ja auch tatsächlich ständig mit Putin. Dabei sieht es aber nicht so aus, als ließe der mit sich reden.
Well, I do think he is willing to be talked to, and I think if
ich glaube, er ist schon gesprächsbereit. Und wenn der Westen, besonders Europa, klare Ansagen macht, kann man eine angemessene Vereinbarung erreichen, die die Anliegen beider Seiten respektiert. Diese Gespräche wird nicht nur Putin führen, auch China, Russlands Unterstützer, wird diese Gespräche befürworten, um den Krieg zu beenden. China lehnt den Krieg ab, wie auch die NATO-Osterweiterung. Es gibt hier also eine Möglichkeit, China auf konstruktive Weise in diesen Verhandlungsprozess einzubringen.
China also doesn't like NATO expansion. It seems to me, therefore, there is a way to bring China into this story in a highly constructive manner. In other words, by clarifying what
wenn wir klarstellen, was unsere Zielsetzungen für eine Friedensvereinbarung sind und wie man dabei die Bedenken, die Russland bereits seit Jahren, sogar Jahrzehnten äußert, berücksichtigen kann, können wir tatsächlich Wege finden, diesen Krieg zu beenden. Und tatsächlich haben die Russen ihre Verhandlungsposition am 7. März auf den Tisch gelegt. Sie sagten klar, ihre Ziele sind die Neutralität der Ukraine, die Zugehörigkeit der Krim zu Russland und die Unabhängigkeit der Donbass-Region. Das entspricht zwar nicht den westlichen Vorstellungen, aber sie sind durchaus in Reichweite einer praktischen Einigungsfindung. Auf die Neutralität könnte man sich einigen. Und ich denke, auch in den zwei anderen Punkten kann man eine Einigung finden. Natürlich nicht genauso, wie Russland sich das vorstellt, aber das ist in Verhandlungen nicht überraschend. Aber Russlands diplomatische Forderungen sind nicht so abwegig, dass man meinen könnte, es gäbe keinen Raum für Verhandlungen.
Dem Spiegel haben Sie gesagt, wir müssen zu einem Deal mit Putin kommen. Also konkret, was müsste der Westen anbieten und was müsste Russland anbieten?
Most importantly,
das Wichtigste, das den westlichen Ländern klar sein muss, ist, dass eine Nichterweiterung der NATO ein gegenseitiger Vorteil wäre. Es war ein Fehler, überhaupt über die NATO-Erweiterung gesprochen zu haben. Es ist viel sicherer, die NATO und Russland auf Abstand zu halten und nicht auf Sichtweite vor der Haustür des jeweils anderen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die anderen beiden Forderungen Russlands, die Krim und die Donbass-Region. Die Krim ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Sie ist Kern der russischen nationalen Sicherheit. Ich glaube, die anhaltende Kontrolle der Russen über die Krim ist ein Fakt und wir müssen einen Weg finden, das zu akzeptieren, ohne die Annexion der Krim von 2014 zu akzeptieren. In Bezug auf die Donbass oder die Donetsk oder Luhansk-Region, ich glaube, das Minsker Abkommen, das die Ukraine auch noch nicht richtig umgesetzt hat, immer noch eine Grundlage für eine Autonomie der beiden Regionen bietet, die sich an dieses Abkommen halten.
This is something, of course, there's details to discuss that are very important.
Natürlich gibt es da wichtige Details, die noch diskutiert werden müssen. Aber sie sind auf einer Linie mit den Zielen Russlands und dem, wozu der Westen in der Vergangenheit bereits zugestimmt hat. Ich meine also, es gibt keine unüberwindbaren Gräben zwischen den beiden Seiten. Und das, während die Ukraine zu Staub bombardiert wird, weil wir die Gespräche nicht voranbringen.
Diskutiert wird innerhalb der deutschen Politik gerade, ob russische Energielieferungen mit einem Embargo zu belegen sind. Wie sehen Sie das?
Nun, ich mag daran, dass es die Beschleunigung der Dekarbonisierung vorantreibt und den Fakt, den Krieg schnell zu beenden. Denn ich denke, wir sollten nicht damit planen, dass sich dieser Krieg noch über Monate oder Jahre hinzieht. Wir sollten den Krieg beenden. Aber gleichzeitig sollte die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich reduziert werden. Das ist Teil von Deutschlands und Europas langfristiger Dekarbonisierungsstrategie. Ich denke, wir sollten diese Strategie auf jede mögliche Art beschleunigen. Einfach nur von russischem Gas zu einem anderen Gaslieferanten zu wechseln, wird niemandem mehr Sicherheit bringen. Ich glaube, Deutschland ist grundsätzlich in seiner Energiepolitik auf dem richtigen Weg. Und es wird jetzt noch einmal klarer, wenn wir auf Nordseewind und Sonnenschein setzen, ist das viel sicherer, als sich von langen Versorgungsleitungen für fossile Brennstoffe abhängig zu machen. Von dem Risiko, das davon für das Klima ausgeht, einmal abgesehen.
Sie haben in den 90er Jahren Gorbatschow beraten, auch Jelzin. Wie gut sind Ihre Kontakte nach Russland heute?
Nun, ich habe keine so guten Erfahrungen gemacht, als ich von 1990 bis 1993 Präsident Gorbatschow und Präsident Jelzin unterstützen wollte. Ich war von 1989 bis 1992 als Berater in Polen tätig. Und das war eine viel bessere Erfahrung mit sehr viel Unterstützung, auch von deutschen Politikern damals. Aber als es darum ging, Gorbatschow und Jelzin zu helfen, habe ich von westlicher Seite her überhaupt keine Unterstützung erfahren. Das war sehr schockierend und enttäuschend für mich. Da, wo das Weiße Haus Polen noch unterstützt hat, durch Schuldenerlasse, besondere Stabilisierungsfonds, als ich die gleichen Vorschläge 1991 im Namen von Gorbatschow oder 92 und 93 im Namen von Jelzin machte, wurden diese vollständig abgelehnt.
I couldn't quite understand why 30 years ago.
Ich konnte das vor 30 Jahren nicht wirklich verstehen, aber natürlich hatte das geopolitische Ursachen. Die USA wollten ihren ehemaligen Gegner einfach nicht unterstützen. Zu viele in den USA sahen das als die einmalige Möglichkeit, eine globale Vormachtstellung zu erreichen. Es ist meiner Ansicht nach ein großer Fehler, auf Vormachtstellung, auf Dominanz, auf globale Führung zu setzen. Wir sollten auf Kooperation setzen. Und das haben wir Anfang der 1990er Jahre versäumt.
Back in the early 1990s.
Noch einmal zurück zu Ihrem Thema Austausch, Kommunikation oder Kooperation, wie Sie es gerade genannt haben. Das ist ja genau das, was der Global Solutions Summit leisten will. Aber kann so ein Summit in so einer brandgefährlichen Situation wirklich irgendetwas bewegen oder verändern?
Eine der Entdeckungen in der Verhaltensbiologie ist, nicht wirklich überraschend, denn menschliche Wesen wissen das seit Tausenden von Jahren, wenn Menschen miteinander reden, kooperieren sie auch besser. Wir brauchen mehr Gespräche, wir brauchen mehr Dialog. Es klingt naiv, ist es aber nicht. Wenn wir strategische Ziele haben, sind wir am besten dran, wenn wir miteinander reden. Die USA spricht gerade nicht genug mit Russland. Sie spricht nicht genug mit China. Die USA spricht über Schlagwörter, Ankündigungen, Tweets, über Social Media, aber nicht über direkten Dialog. Und es ist absolut korrekt zu glauben, dass Dialog nicht einfach nur loses Gerede ist. Dialog kann die Einstellung von Menschen verändern. Sie verstehen die Dinge besser, es hat eine menschliche Komponente, es gibt ein Verständnis, das gegenseitige Vorteile bringt. Darum ist der Global Solutions Summit so wichtig. Es ist eine großartige Gelegenheit und es kommen tolle Leute aus der ganzen Welt, auf die ich mich schon sehr freue. Um wirklich zu verstehen, egal ob es um die Pandemie oder diesen Krieg oder die Klimakrise geht, wir haben gemeinsame Bedürfnisse und wir haben Lösungen. Keine Kämpfe, keine eigennützigen Interessen, sondern kooperative Lösungen, mit denen wir diese Herausforderungen angehen können.
Der US-Ökonom Jeffrey Sachs über den Krieg in der Ukraine und internationale Kooperation. Mr. Sachs, thanks a lot for your time. Have a good summit.
Thank you so much. Great to be with you.